Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Mein Name ist Anna Thalhammer. Heute ist der 29. September 2024. Das ist ein denkwürdiges Datum. Heute wurde eine historische Nationalratswahl geschlagen. Deswegen machen wir einen Sonderpodcast. Bei mir sitzt Eva Linsinger, meine Stellvertreterin und Politikchefin. Hallo Eva.
Hallo.
Du Eva, wie steht denn das Land jetzt eigentlich gerade da?
Erschüttert, neu geordnet und je nachdem, wo man politisch steht, entweder freudig erregt oder sehr betroffen. Auf jeden Fall, das Wort Schicksalswahl wird ja sehr inflationär gebraucht. Das war aber wirklich eine.
Es ist auf jeden Fall historisch bemerkenswert, weil die FPÖ war, glaube ich, noch nie so stark wie jetzt unter Herbert Kickl. Ist auch seit 1945 neu, dass die großen Regierungsparteien zusammen keine Mehrheit bilden können. Was hat Herbert Kickl aus deiner Sicht so groß gemacht?
Wenn man sich das anschaut, dann war es ein Sieg mit Anlauf. Seit fast 2 Jahren liegt die FPÖ in Umfragen vorne. Es gab eine fast verzweifelte Hoffnung der ÖVP, dass dann doch im ernsten Fall, wenn es dann drauf ankommt zu wählen, dann der Zorn nicht so groß ist. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Der große Unmut, der sich angestaut hat über die Regierung, über die Krisen aller Art, über die Welt in Unordnung, all das hat ihn profitieren lassen. Auch das Thema Corona hat zum Comeback der FPÖ sehr stark beigetragen und aus all diesen Mixmax ergibt sich, dass die FPÖ die stärkste Partei ist. Die Frage ist jetzt nur, was macht sie mit ihrem Sieg?
Ja, das ist ja ganz interessant. Ich glaube, dass Herbert Kickl, der sich ja selbst schon Volkskanzler genannt hat, bevor noch ein einziger Mensch seine Stimme abgegeben hat, eigentlich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er Kanzler wird, relativ klein ist. Dazu bräuchte er nämlich jemanden, der ihn zum Kanzler macht, einen Koalitionspartner. Und bisher haben eigentlich alle Parteien gesagt, sie stehen dafür nicht zur Verfügung. Eva, du warst heute ein bisschen unterwegs, bist durch die Stadt gelaufen von Partei zu Partei. Hast du was anderes wahrgenommen? Wie stehen wir mit dem Opportunismus?
In der ÖVP, um mit der zweitstärksten Partei anzufangen und der Partei anzufangen, die immer wieder unter dem Verdacht steht, doch heimlich mit der FPÖ koalieren zu wollen, war es sehr klar. Der Generalsekretär Christian Stocker hat gleich um 17 Uhr gesagt, die ÖVP steht als Juniorpartner der FPÖ nicht zur Verfügung. Kanzler Karl Nehammer hat es wenig später wiederholt. Das gilt, was er im Wahlkampf gesagt hat, keine Koalition mit Herbert Kickl. Also das ist wohl einmal auszuschließen, weil das Wahlverlierer ihre Spitzenkandidaten tauschen, das kommt vor, dass Wahlsieger ihre Spitzenkandidaten tauschen, eher nicht. Oder würdest du das anders sehen? Glaubst du, dass Herbert Kickl zurücktritt in die zweite oder gar dritte Reihe?
Also es würde mich sehr wundern, weil eigentlich haben sie relativ klar gesagt, wenn wir Erster werden, dann fordern wir den Kanzler. Ich muss ehrlich sagen, das ist ja auch nur eine Wunschvorstellung aller anderen Parteien zu sagen, na gut, dann das macht er schon nicht, weil wir sind so super und dann können wir gemeinsam koalieren und dafür muss er halt weg. Warum sollte jemand, der gerade so ein gutes Wahlergebnis eingefahren hat, ausschließlich auf Erfolgskurs ist, seit einiger Zeit in den Schatten treten? Also Herbert Kickl ist schon jemand, der strategisch lang denkt, der dafür auch manchmal einen Schritt zurück macht, wenn es sein muss. Aber ich glaube, dieser Schritt, das wäre ihm dann doch irgendwie zu groß, oder?
Glaube ich auch. Und zumal die FPÖ hat ja unter Umständen Zeit, falls sich die andere Variante realisiert, falls es quasi eine Koalition gegen Herbert Kickl gibt, eine Dreierkoalition, dann könnte er ja quasi in Ruhe zuwarten und das wäre Wasser auf seine Mühlen, das sogenannte System unter mehreren Anführungszeichen, gegen das er immer anwettert, das hätte dann sich quasi in seinen Augen gegen ihn verschworen und würde regieren. Das wäre für ihn eher ein Katapult, zumal eine Dreierkoalition alles andere als einfach wäre. Denn natürlich sind die Parteien mit den größten inhaltlichen Übereinstimmungen ÖVP und FPÖ. Wenn man jetzt so eine Schnittmenge aus ÖVP, SPÖ und dem möglichen Dritten, den Neos, sucht, dann wird es eher schwieriger, falls die SPÖ überhaupt dazu bereit ist. Die ist ja die zweite große Verliererin des Wahlabends neben der ÖVP.
Das ist ja immer eigentlich schon sehr spannend, dass es in der Politik am Ende des Tages darum geht, dass die Leute gut miteinander können. Also eben, wie gesagt, FPÖ und ÖVP sind inhaltlich relativ nah beieinander, aber da scheppert es halt zwischen den einzelnen Personen. Ja, das sogenannte System hat heute ziemlich abgestunken, würde ich sagen. Auch jene Parteien, die unter Umständen die neue Regierung bilden wollen. Im Fernsehen hat man nur lange Gesichter gesehen und versucht, irgendwie dann doch noch was schön zu reden, was nicht mehr schön zu reden war. Beim Bundeskanzler haben wir schon geredet. Warst du dort? Der wird vielleicht auch versuchen, weiterhin Bundeskanzler zu bleiben. Was ist denn eigentlich mit Andreas Babler? Ich höre, er geht bei niemandem ans Telefon. Hast du versucht, ihn anzurufen? Hat er abgehoben?
Nein, habe ich nicht. Ich nehme an, er hat heute alle Hände da voll zu tun. Diverse Parteifreunde, das muss man in der SPÖ unter Anführungszeichen setzen, abzuwehren. Denn keine Partei war im Wahlkampf dermaßen zerstritten, wie es die SPÖ war. Und das wird jetzt auch weitergehen. Es gibt aus einzelnen Landesparteien, zum Beispiel Salzburg, die ein Umdenken fordern, durchaus kritische Worte. Alle anderen sind noch einmal schockiert und warten ab, haben aber durchaus signalisiert, dass sie sich jetzt in eine Regierung retten wollen, also quasi Wahl verloren, Regierung gewonnen, immerhin den Trostpreis noch erreicht. Da wird man aber auch abwarten müssen, wie sich die Dynamik weiterentwickelt. Ich war in der ÖVP, dort war die Partei eigentlich trotz der großen Verluste sehr einhellig hinter Karl Nehammer. Die einzigen, die so etwas wie Konsequenzen gefordert haben, waren die Freiheitlichen. In der ÖVP haben alle gesagt, er hat das Beste gegeben, er soll jetzt auch verhandeln. Aber in der SPÖ kann das natürlich ganz anders sein. Das große Problem ist aber das Statut. Also sehr salopp formuliert, wenn Andreas Babler nicht freiwillig hinschmeißt, ist er sehr schwer wegzubringen. Insofern könnte es sogar sein, dass er trotzdem bleibt.
Ist ja eigentlich ganz interessant, wenn man die Parteien über viele Jahre beobachtet, haben ja SPÖ und ÖVP, was die parteiinternen Dynamiken betrifft, ein bisschen die Rollen gewechselt. Weil früher war es immer die ÖVP, wo einer am Stuhl des anderen gesägt hat und der eine Bund gegen den anderen und dann gab es noch 15 Interessensgruppen, die dazwischen quergeschossen haben. Jetzt ist es die SPÖ, das beschwert sich Andreas Babler und sein Team immer sehr, dass alle so gemein sind und das dauernd schreiben. Es stimmt aber schon, also es gab jetzt schon auch noch, bevor eine Stimme abgegeben war, viele, die gesagt haben, es wäre ganz gut, wenn er gehen würde, weil man schon weiß, wenn man mit der ÖVP verhandeln möchte, dann ist das vor allem wirtschaftspolitisch schwierig. Da liegt die Babler-SPÖ 5 Kilometer links von der ÖVP. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass die beiden miteinander verhandeln, dann muss ja jeder einen Erfolg verkaufen. Und Andreas Bablers Herzensthemen waren die Vermögensteuer, war die 30-Stunden-Woche. Also das sind Dinge, die wird es mit der ÖVP eher nicht geben. Ich glaube, die Neos haben sich jetzt gerade gefreut ein bisschen, weil zuerst hat so ausgesehen, als würde sich eine Mehrheit, eine hauchdünne Mehrheit aus ÖVP und SPÖ ausgehen, allerdings mit sehr wenigen Mandatüberhängen. Was bedeutet, wenn einer aufs Klo geht, noch einer krank ist und der nächste gerade, weiß ich nicht, in der Kantine sitzt, wird es schwierig. Und ja, man hätte die Neos vielleicht als dritten Partner dazugenommen, um stabil zu machen. Ist aber eine schwierige Rolle, wenn man es nicht wirklich braucht. Eva, wie schätzt du das ein?
Es ist eine schwierige Rolle, weil der kleinere Partner, das hat man auch in der jetzigen türkisch-schwarz-grünen Koalition gesehen, doch eine größere Rolle hat, weil Ministerratsbeschlüsse in Österreich immer einstimmig fallen müssen. Das heißt, es geht gegen den kleineren Partner wenig, das gäbe den Neos relativ mehr Macht. Und die Neos sind unter der Vorsitzenden Beate Meinl-Reisinger wahnsinnig schwung- und elanvoll in diesen Wahlkampf gestartet, haben sich als Reformpartei angedient. Das heißt, mit ihnen wird es so ein typisches ÖVP-SPÖ, machen wir weiter wie bisher, auch nicht geben können, sonst hätte sich die Neos selber verraten. Also da muss schon was kommen, da muss eine Pensionsreform kommen, etc., etc., sonst können die Neos nicht rechtfertigen, dass sie in eine Regierung kommen. Dafür haben sie jetzt zwar kein überzeugendes Wahlergebnis, aber sie sind immerhin eine der wenigen Parteien, die neben der FPÖ ein Plus davor hat. Das macht aber die Regierungsgespräche noch schwieriger, weil die schwer gedemütigten ÖVP und SPÖ, wenn die jetzt noch ein Sparpaket und eine Pensionsreform etc. verkaufen sollen, ihren im Gros älteren Wählerinnen und Wähler, dann sage ich viel Vergnügen. Also das stelle ich mir extrem kniffelig vor, diese Gespräche.
Ja, vielleicht sind Sie nett und geben der Beate Meindl-Reisinger das Finanzressort, dann kann sie es selber verkaufen, das Sparpaket. Das ist ja auch eine spannende Geschichte bei den Neos, oder? Ich meine, die Beate Meindl-Reisinger hat extrem hohe Beliebtheitswerte, ist aber immer so die zweite Wahl und wird irgendwie nie die erste Wahl beim Wähler. Ich habe nie genau verstanden, warum das so ist. Hast du da eine These dazu?
Wenn dann nur, dass sie den Wählerinnen und Wählern schon viel zumutet. Also sie hat gesagt, es braucht Reformen, es braucht Einsparungen. Das mögen all die, die es lieber ein bisschen gemütlich wollen, so nach dem Motto, wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Wir reden vielleicht gern über Veränderungen, aber dann bleibt doch alles gleich, dass denen das dann doch nicht so taugt und dass die dann doch nicht zufrieden sind. Über eine Partei haben wir noch nicht geredet, über die bisherige Mitregierungspartei, die Grünen. Für die war es ein recht bitterer Abend.
Die sind ziemlich in der Klimakrise, oder?
Absolut. Was war denn der Grund für einen Absturz?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass Grünwähler sehr streng sind und dass sie der Meinung waren, dass andere Dinge passieren hätten müssen, sich die Grünen von der ÖVP über den Tisch ziehen haben lassen. Sie waren am Ende des Tages, finde ich, ziemlich monothematisch, weil wenn einen die Klimakrise nicht interessiert, was natürlich kein Grüner verstehen kann, warum einen die Klimakrise nicht interessieren kann, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die damit gar nicht so viel anfangen können, weil es auch ein irrsinnig abstraktes Thema ist, dann ja, war da nicht viel dabei. Also große andere Themen, ein bisschen Mobilität noch, hat es nicht gegeben. Und ja, auch die Partei hat es nicht so richtig geschafft, abgesehen von den Regierungsmitgliedern, ich finde, ein bisschen so Personen aufzubauen. Werner Kogler hätte sich vielleicht doch irgendwann überlegen sollen, kurz vor der Wahl, ob es nicht ganz gut wäre, eine neue Parteichefin, einen neuen Parteichef, also so ein bisschen frischen Schwung zu präsentieren. Da ist einiges liegen geblieben und man hat heute gemerkt, sie sind irrsinnig frustriert. Sie haben selber, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass es so schlecht ausschaut. Das werden auch noch interessante Gespräche. Also wir haben jetzt sehr viele frustrierte Politiker.
Absolut. Und für die Grünen kann es ja auch bitter werden. Es kommt in 2 Wochen die Vorarlberg-Wahl. Das ist ihre letzte Regierungsbeteiligung. Wenn man sich das anschaut, die waren zu ihrer Hochzeit in irrsinnigen vielen Regierungen. In Oberösterreich, in Wien, in Kärnten, in Salzburg, in Tirol, in Vorarlberg. Wenn es blöd hergeht, dann fliegen sie in 2 Wochen auch noch in Vorarlberg raus. Und dann sind sie erstmal seit 2002, also seit über 20 Jahren, wieder überall in der Opposition. Das ist für die Grünen dann schon eine zache Angelegenheit. Ich kann mir zwar vorstellen, dass Werner Kogler dann den geordneten Übergang einleitet, aber das ist dann schon ein nicht gerade der dankbarste Job, den es zu vergeben gibt, oder?
Es gibt dieses Jahr noch eine Landtagswahl, die auch symbolisch wichtig ist. Das ist in der Steiermark. Dort ist eine der letzten großkoalitionären kleinen Regierungen. Dort hat die FPÖ sehr gut abgeschnitten. Es war eines ihrer stärksten Bundesländer. Dafür die ÖVP ziemlich schlecht und die SPÖ auch. Also ich glaube auch, dass die Koalitionsverhandlungen, wie auch immer sie jetzt laufen werden, vielleicht ein bisschen über diesen Termin drüber gerückt werden. Je nachdem, wer mit wem verhandelt, sollte es doch in Richtung Blau-Schwarz gehen, was jetzt unwahrscheinlicher geworden ist, wird es wohl etwas länger dauern. Was glaubst du, wann haben wir eine Regierung?
Also das glaube ich.
Profil wetten.
Das, glaube ich, kann sehr lang dauern. Ja, es wird wohl über die steirische Landtagswahl, das ist im November, hinaus dauern. Dann wird sich allerdings eine gewisse Unruhe breit machen, weil Wahlkampf gut und schön, aber es gibt ja auch noch andere Themen. Österreichs Wirtschaftslage ist alles andere als rosig. Österreich ist in einer Rezession, das Budgetdefizit ist hoch. Es ist mit Mahnungen aus Brüssel zu rechnen. Die wichtigsten Wirtschaftspolitiker verschüssen sich, der Wirtschaftsminister in die Nationalbank, der Finanzminister in die EU-Kommission. Also es wäre ganz gut, eine Regierung zu haben, aber ob es das heuer noch wird, glaube ich auch nicht. Was ich aber noch ganz gern fragen würde, gerade die FPÖ Steiermark, das ist ja selbst in der skandalträchtigen FPÖ noch eine besondere Landesgruppe, die besonders viel Korruptionsdreck am Stecken hat. Warum macht das so wenig, warum kommt es bei den Wählern so wenig an?
Das ist eine sehr gute Frage, die jeden Journalisten unglaublich frustrieren muss und mich persönlich auch ein bisschen frustriert, weil zu dieser FPÖ-Steiermark-Kiste hat Profil viel geschrieben. Das ist ein irrsinnig spannender Fall. Da geht es um einen Finanzskandal in Graz, wo Millionen Gelder veruntreut worden sind. Und davon abgesehen ist es auch sehr lustig, wie das zwischen den Zeilen so stattgefunden hat. Da mittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch gegen hochrangige Politiker. Da sind wirklich Grauslichkeiten drinnen und offensichtlich ist das jedem wurscht. Ich glaube, dass diese Dinge manchmal schwer zu fassen sind, weil das nicht so einfach ist. Also immer in diesen großen Korruptionsfällen, das ist erstens oft relativ schwierig zu verstehen, worum geht's da und warum ist das ein Problem und warum darf man das so nicht machen. Und dann darf man nicht vergessen, gerade wenn es um Politiker geht, gibt's natürlich auch immer die große Gegenerzählung, meistens von sehr guten Anwälten. Und ja, ich bin mir einfach nicht sicher, ob Leser oder Konsumenten sich da nicht ein bisschen auch verwirren lassen. Aber ja, es ist erstaunlich.
Auf jeden Fall wird ab nächste Woche wieder eine ganz spezielle Tür in Österreich im Mittelpunkt stehen, nämlich die rote Tapetentür in der Hofburg, hinter die Parteichefs und die Parteichefin verschwinden werden, mit dem Bundespräsidenten reden und dann werden alle darauf warten, was macht jetzt der Bundespräsident? Wird er der stärksten Partei, der FPÖ, den Auftrag zur Regierungsbildung geben? Vorgeschrieben in der Verfassung ist dazu gar nichts. Der Bundespräsident kann frei handeln und muss auch gar keinen Regierungsbildungsauftrag vergeben. Lässt er einfach einmal sondieren.
Moment einmal, da muss ich nachfragen. Ich muss ja manchmal bei der Eva Nachhilfe nehmen, weil sie kennt sich viel besser aus als ich. Was heißt, er muss keinen Regierungsbildungsauftrag vergeben? Bildet sich das dann von selber oder auf welche Kräfte werden dann gesetzt?
Zum Beispiel einer der wichtigen Reformkanzler der Zweiten Republik, Wolfgang Schüssel, hatte pro forma bei Schwarz-Blau 1 gar keinen Regierungsbildungsauftrag. Er ist einfach zum damaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil gekommen und hat gesagt, ich hätte jetzt eine Regierung und auch eine Mehrheit im Parlament. Also er wird es ein wenig höflicher gesagt haben, aber so sinngemäß. Und dann blieb Thomas Klestil gar nichts anderes übrig, als diese Regierung auch anzugeloben, wenn er auch einige Minister hinaus verhandelt hat. Also offiziell muss der Bundespräsident gar nichts, er kann aber sehr viel und es ist durchaus möglich. Der Bundespräsident war ja jetzt in den letzten Wochen wie eine Sphinx. Er hat gar nichts gesagt. Es gab keine Interviews. Wir, wie alle anderen, haben es wirklich probiert bei ihm. Er wollte aber mit niemand reden. Was er jetzt wirklich tun wird, nachdem er alle Parteichefs empfangen hat, das wissen wir nicht. Was glaubst du, wie der Herr Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung geben?
Also ich glaube, dass Alexander Van der Bellen Herbert Kickl wirklich überhaupt nicht ausstehen kann und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man länger sucht, wird man da auch öffentliche Äußerungen dementsprechend finden. Das ist aber natürlich trotzdem kein Grund, jemandem den Regierungsbildungsauftrag nicht zu geben und ich glaube, er kann das in aller Seelenruhe machen, weil er sich ziemlich sicher sein kann, dass Herbert Kickl einfach keinen Koalitionspartner findet. Also ich sehe den nicht. Und insofern hat er ja da eher leichtes Spiel. Eva, der Tag nach der Wahl, was machen die Politiker? Da weißt du schon, wer in welchem Verhandlungsteam sitzt.
Nein, da gibt es jetzt einmal die sogenannten, eines der hässlichsten Wörter überhaupt, die Gremien, nämlich der Parteien tagen, werden entweder ihre Wunden lecken oder auch ihre Siege feiern und werden sich festlegen, was passiert. Also es tritt nach dieser Hektik so einmal ein bisschen was wie Langsamkeit ein. Alle werden sich ihre Strategien machen, dann werden alle auf den Bundespräsidenten warten. Dann gibt es noch ein paar so kleine Wahlsiege, wer hat bei den Vorzugsstimmen gewonnen, das wird dann herauskommen, wie ist die endgültige Mandatsverteilung und dann wird das schon langsam Formen annehmen. Was man, glaube ich, sieht, ist, die FPÖ drängt sehr rasch in eine Regierung, sehr vehement in eine Regierung und dann gibt es auch noch so Player, die nicht die Parteien sind, wie die Wirtschaftskammer, die Industriellen Vereinigung, die ja schon Konzepte schreiben, oder?
Na, ich glaube, dass das meiste schon fertig ist. Also die fangen ja nicht wirklich morgen zum Verhandeln an, sondern ich glaube, relativ viel hat man sich schon ausgemacht und ausbadowert. Soweit ich es beobachte, ist es nur tatsächlich so, dass es so viele verschiedene Lager gibt, auch innerhalb der Parteien, die Präferenzen haben, mit wem könnte man koalieren oder auch nicht, dass die Strategie nicht ganz klar ist. Und es gibt halt schon viele so radikale, freie Radikale, wo man einfach nicht weiß, was passiert. Also ich kann Herbert Kickl überhaupt nicht einschätzen, was er jetzt tut. Er hat sich da vorher relativ wenig in die Karten blicken lassen. Es gibt jetzt auch keine historische Erfahrung, dass man sagen könnte, das hat er damals so gemacht oder die FPÖ hat in diese Richtung gelöst. Also das wird noch sehr spannend. Auch wer bleibt denn eigentlich da vom politischen Spitzenpersonal? Wird es am Ende des Tages noch einen Andreas Babler geben? Wird Karl Nehammer doch noch den Hut draufhauen? Ich glaube bei beiden nicht. Ich glaube, sie werden beide bleiben wollen. Aber ja, da ist noch relativ viel Musik drinnen.
Auf jeden Fall wird es auch morgen eine Menge spannender Geschichten auf Profil.at geben. Schauen Sie doch rein, wenn Sie Lust haben.
Genau, wir haben sehr viel geschrieben, wir haben ein tolles Wahlspecial gemacht, da können Sie zu allen Spitzenkandidaten auch noch einmal nachlesen, wer das ist, was die wollen. Wir haben viele Reportagen, das Profil liebt nämlich Politik, wir sind ein bisschen Nerds, wir schreiben uns auf die Fahnen, dass wir das besonders gut können und wir können es auch besonders gut. Jedenfalls wünsche ich Ihnen an diesem Wahlabend, dass Sie sich wohlfühlen und dass wir uns bald wieder hören. Danke fürs Zuhören.
Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.